Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Guten Morgen. Mensch, seid ihr viele Leute. Das ist so richtig wohltuend. Ganz anders wie in so ein Kamera reinpredigen. Ach, schön. Frank, ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt, es ist so schön weit auseinander, weißt du? Einfach mal so Stühle mit Lehnen, gell? Und so Seitentischchen dazu, gell? So ein Mineralwasser und ein Säftle, gell? So Kaffee, ach, das wäre doch was, oder? Solange wir das jetzt so auf dieser Ebene machen müssen. Ja, schön, aber ihr habt genug Platz, euch zu strecken. Wunderbar. Klasse. Herzliche Grüße von unserem Pastor, von Christoph Kipping. Er ist in Sigmaringen heute. Und ich darf hier für mich einsteigen, für euch weitermachen im Markus-Evangelium. Wir sind immer noch im ersten Kapitel. Vor 2 Wochen, glaube ich, habt ihr angefangen, gell? Und ist das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium. Ich habe im ersten versucht, eine Zahl zu nennen, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich wurde dann belehrt, das kann man, so genau kann man das gar nicht sagen. Da streiten sich die Theologen drum, aber definitiv, es ist das älteste Evangelium. Wir steigen ein, erstes Kapitel, Vers 14 bis 20. Mach schon mal. Passt meine Position, Dominik? Gut, hier ist die Mitte, guckt. Und zwischen den 2 Leuchten darf ich mich bewegen. Und runtergehen ist nicht erlaubt, gell? Sonst fällt mein Kopf. Wollen wir aufstehen und die Verse miteinander lesen? Markus, erstes Kapitel, ab Vers 14. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er, das Reich Gottes ist nahe, kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern, ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Dürft ihr euch setzen? Geht schon gut los, das Markus-Evangelium. Da haben wir eine ganz klare Ansage, eigentlich 2 von Jesus. Mach schon mal die erste Folie, bitte, oder die zweite. Die Zeit ist gekommen, umzukehren, sagt Jesus. Die Zeit ist gekommen, umzukehren. Wisst ihr, die Menschen, alle Menschen sehnen sich nach Liebe. Wir Menschen sehnen uns nach Annahme, nach Dazugehörigkeit in einer Gruppe. Wir Menschen sehnen uns auch nach Anerkennung, dass jemand sieht, was ich tue und sagt, Mensch, das war klasse, gut gemacht. Und wir probieren das mit unseren weltlichen Möglichkeiten, Beruf, Karriere, Aufstieg und so weiter. Und wir sehen auch, dass es alles irgendwo begrenzt ist. Wir sehen, dass wir eben nicht angenommen werden, dass keine Anerkennung stattfindet, dass wir Liebe suchen, sie vermeintlich erfahren und enttäuscht werden. Denken wir in der Bibel nur an die Frau am Jakobsbrunnen. Das war keine schlechte Frau. Die hat nur Liebe gesucht und ist immer wieder und immer wieder und immer wieder enttäuscht worden. Und wenn wir in unsere Welt schauen, mir fallen jetzt gerade ein paar ältere, zurückliegende Ereignisse ein, aber das sind Menschen, die hervorragend gestartet sind. Elvis Presley beispielsweise, Whitney Houston. Ja, die haben alle mal Ja gesagt, diese beiden zu Jesus, und sind so tragisch geendet. Kaputt gegangen an ihrer Karriere, an ihren Beziehungen. Und mindestens im Falle von der Whitney Houston, sie hat ihr Leben lang nur Liebe gesucht. Enttäuschungen, Rückschläge. Und manche sagen dann, das kann es nicht sein. Kriegen dann vielleicht die Kurve und sagen, ich bin müde, ich mag nicht mehr. Oder in unserem Fall, wir haben einen Maschinenbaubetrieb. Ich höre eigentlich jahrzehntelang nichts anderes wie Rabatte, Preise, Lieferzeiten. Diese drei Dinge. Irgendwann wird der Tag kommen, wo ich das hinter mir lasse. Also ich habe es jetzt schon hinter mir gelassen. Aber das sind Dinge, kannst du müde werden und sagen, ich mag das nicht mehr hören. Oder dann hörst du, ich bin müde geworden, ich mag nicht mehr leiden. Und all diese Dinge. Und dann schaffen wir vielleicht den Aufstieg, bekommen ein Stück mehr Lebensqualität, aber eben auch nur ein Stück vielleicht, bis zu den nächsten Enttäuschungen. Und da steht Jesus und sagt, warum glaubst du eigentlich mir nicht? Du glaubst so vielen Leuten, du glaubst so vieles und wirst immer wieder enttäuscht. Die Zeit ist gekommen, umzukehren. Glaube doch mir. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und wir schlagen jetzt heute mal so die Akte Manfred Knecht auf. Ein kleines Stück aus meinem Leben erzähle ich euch. Es geht los im Jahre 1977. Lange her. Ist hier jemand hier unter uns, der 77 auch schon dabei war? Katrin, du, gell? Ja, genau. Da kam meine Schwester, also meine leibliche Schwester, zu mir und sagte, Manfred, Jesus ist auch für deine Sorgen da. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, alles gut, Schwester. Erstens habe ich keine Sorgen und zweitens, das legt sich wieder. Sie und ihr damaliger Verlobter, die haben sich immer auch so mit fernöstlichen Religionen beschäftigt. Also vor Jesus kam Yoga und dann war Jesus eben und ich sagte, ja okay, das halte ich aus, gell? Das geht vorüber, nur so eine Anwandlung. Und das sagte ich ihr auch, ist alles gut, ist in Ordnung, gell? Passt so. Und da begann eine ganz spezielle Zeit für mich. Das war in unserer Firma gerade die Zeiten des Beginns. Wir waren im Keller, im Wohnhaus meiner Eltern. Mein Vater hat oben Maschinen konstruiert und ich habe sie unten im Keller zusammengebastelt, kann man nicht anders sagen. Und die Renate, meine Frau, die musste zum Arbeiten uns Geld verdienen, weil wir beide, wir gaben es ja nur aus. Und eines Tages stand ein Werkzeughändler bei uns im Keller und die Studenten, meine Schwester hat zu der Zeit gerade Musik studiert in Drossingen, die Studenten waren auch einmal wieder da mit so einem alten VW-Bus Und da war irgendwie so ein Finger drauf. Also es war nichts Rangerzeichen, aber irgendwie so. Vielleicht war ein Fisch auch noch drauf. Auf jeden Fall war klar erkenntlich, klar sichtbar, das sind Christen oder mindestens tun sie so. Und der Werkzeughändler, das war der Hubert Jeck. Und er sagte, was ist denn das für ein Auto? Er sagte, oh Herr Jeck, oh je, oh je, oh je. Das ist gefährlich hier, die sind ganz bigottisch. Und der Hubert Jeck, wer kennt ihn noch von euch? Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Sagte, ja, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Und er hat ganz klar Zeugnis gegeben. Und das war also so eine Begegnung besonderer Art. Und dann war dann die Hochzeit meiner Schwester. Das war auf Schloss Naumburg. Das war damals BFP-Tagungszentrum. Das haben die dann irgendwann einmal verkauft. Und der Prediger war Waldemar Sardatschuk. Damals auch. 42 Jahre jünger wie heute. Hatte übrigens am Mittwoch seinen 85. Geburtstag. Also war so Mitte 40 damals. Und also ich war ein lausiger Religionsschüler, also ich habe alles verpennt, ich wusste gar nichts. Und das war die erste Predigt in meinem Leben, die in mein Herz gesprochen hat, die irgendwas mit meinem Leben zu tun hatte. Und das hat mich schon sehr stark angesprochen. Und dann waren da junge Leute um mich rum und mit welcher Natürlichkeit und mit welcher Echtheit und mit welcher Fröhlichkeit die praktisch mit da dabei waren und ihren Glauben bezeugten. Also das hat mich schwer beeindruckt. Also das war ganz stark für mich. Okay, die Hochzeit war rum. Dann gehen wir wieder in den Keller nach Vogt. Dann plötzlich eines Tages war ein junges Ehepaar, ein Ehepaar mittleren Alters damals in unserer Küche. Das waren Günther und Elisabeth Stengel. Hat alles meine Schwester so eingefädelt. Gell? Und ich dachte, pah, also wenn der Pastor ist, also das hätte ich mir anders vorgestellt, gell? So im Pfarrer, so wie der spricht und wie der sich gibt und so offen. Also hat mich richtig angesprochen. Dann ging es wieder eine Weile, war in Ravensburg Zeltmission an der Oberschwabenhalle, das war so die Zeit der Zeltmissionen und der Sprecher war wer? Waldemar Sardatschuk. Und zufällig natürlich wieder hat der Waldemar Sardatschuk bei uns im Haus in Vogt gewohnt oder übernachtet und du konntest nicht immer ihm aus dem Weg gehen und so hat sich das eine oder andere Gespräch halt entwickelt. Meine Frau ging hin, meine Eltern gingen dann hin und irgendwann anstandshalber habe ich gesagt, ja, das kannst du jetzt auch nicht nur zu Hause bleiben. Und ich ging hin und dann war es wieder so. Stand ein Mann vorne und gab Zeugnis, er war Maschinenbauingenieur, so wie du. Okay. Wer war das? Der Peter Gerlach. Und ich dachte mir dann, das kann, zwischendrin war noch einer, das war unser Versicherungsmakler, der war auch in der Gemeinde in Ravensburg und ich dachte, ein Werkzeughändler, ein Versicherungsmakler, ein Waldemar Sardatschuk, der predigt, wie eben kein Pastor predigt, dieses Ehepaar Stengel und ein Peter Gerlach, Maschinenbauingenieur, die stehen doch alle mit beiden Beinen im Leben, also wenn die sowas erzählen, da muss doch was dran sein. Das kann doch nicht nur Stuss sein. Und so bin ich im Prinzip abgeholt worden. Und was dann kam an diesem Abend, das haben auch schon Einzelne sicherlich von uns erlebt. Und ich dachte, warum redet der nur zu mir? Nur zu mir. Ja, der hat also, und dann kam der Aufruf, klar, ich war dabei. So, das war mein Start. Wisst ihr, und ich bin ja ein relativ rationaler Mensch, auch ein stark emotionaler Mensch, aber auch ein rationaler Mensch. Und ich habe gedacht, du, wenn das nichts ist, gell, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert. Danke, Jesus, war nichts, forget it. lassen wir es wieder so mit dem Gedanken. Da habe ich gesagt, also du komm, du kannst nur gewinnen, verlieren kannst du nichts. Und das war mein Zugang zu Jesus. So habe ich ihm mein Herz geöffnet an diesem Abend im Frühjahr 1978. War das dann. Also dieser Prozess hat sich über mehrere Monate, über garantiert ein Vierteljahr zugezogen. Und was ich gelernt habe in den 42 Jahren jetzt, das waren Menschen, die mich zu Jesus gezogen haben und auch reingezogen haben in eine Gemeinde. Und das zeigt mir heute, hey, wir, die wir schon länger dabei sind, wir haben Verantwortung. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, die schauen zuallererst auf uns. Was spiegeln wir wieder? Wie sind wir drauf? Ist das Einladen? Sehen Sie den einladenden Jesus in uns? Oder sagen Sie, das kannst du doch gerade vergessen, so wie die drauf sind. Sorgen habe ich selber, ich brauche nicht mit niedergeschlagenem Haupt durch den Tag laufen. Wir haben Verantwortung. Und gerade den Menschen gegenüber, die Jesus nicht kennen. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Nur ein ganz kurzer Einschub im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Abvers 42. Michi und Birni, ihr kennt das, gell? Das ist NTC Basics. Doch wer Schuld daran hat, da stellt Jesus Kinder in die Mitte und sagt, werdet so, auch in eurem Glauben. Doch wer Schuld daran hat, dass diese Kleinen, oder ich sage jetzt mal, diese Menschen, die an mich glauben, diesen Glauben verlieren, der wäre besser daran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Wir haben Verantwortung den gegenüber, die Jesus noch nicht kennen. Das dürfen wir nicht auf die zu leichte Schulter nehmen. Die Zeit ist gekommen, umzukehren. Vielleicht ist heute dein Tag, so wie bei mir 1978. Und ihr habt schon gemerkt, ich stehe immer noch hier. Ja, ich habe den Bettel nicht hingeschmissen. Der größte Gewinn, neben meiner Frau, gell? Vielleicht schaut sie jetzt zu, in meinem Leben, das sage ich jetzt nicht nur wegen dir, der größte Gewinn in meinem Leben ist Jesus Christus. Was haben wir für einen Schatz, der nie enttäuscht, egal was gerade passiert um uns rum. So, nächste Folie bitte. Es hört nicht auf, gell? Wird immer dramatischer. Kommt, sagt Jesus, kommt und folgt mir nach. Es ist gut, dass das am See Genezareth war und nicht in Ravensburg oder irgendwo in Süddeutschland. Da kommt ein Rabbi, geht zu den Jüngern am See, die hatten ihre Netze ausgeworfen und er sagt, kommt, lasst alles liegen, kommt mir nach und folgt mir. Was würde der Schwabe sagen dazu? Moment mal. Also ich möchte zuallererst einmal deine Biografie sehen. Wo kommst du her? Dann würde ich gerne wissen, wo gehst du hin? Wohin führst du mich überhaupt? Dann würde mich interessieren, wie ich versorgt werde in der Zeit. Ja, und dann würde mich auch noch eventuelle Aufstiegsmöglichkeiten auch interessieren, wenn ich dir nachfolge. So könnte ich mir das so vorstellen. Ja. Die Jünger, die haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Ich habe mir von einer Gottesdienstbesucherin vorhin sagen lassen, sie hat diese Geschichte mal gehört, ich kann sie weder bestätigen noch dementieren, aber sie ist wirklich schön, dass diese jungen Leute, die wurden ausgebildet, ja, also die mussten die Tora, die fünf Bücher Mose, mussten die kennen und dann wurden sie geprüft und getestet und wenn dann ein Rabbi irgendwo vorbeilief, das war wie so eine Castingshow, ja, und er hat gesagt, hey, du kannst mir folgen, Das war dann ein absolutes Privileg für die Familie, ja, wenn der Rabbi einen rausgesucht hat. Und deshalb haben die vielleicht alles stehen und liegen gelassen. Das war also wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles. Und diejenigen, die nicht ausgewählt wurden, sagt diese Geschichte, denen hat man gesagt, jetzt lernst du halt am besten das, was deine Eltern auch gelernt haben. Machst Fischer, kann nie ein Fehler sein am See Genezareth. Gell? Eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich möchte euch eine wahre Geschichte, die ich selber erlebt habe, erzählen zu dem gleichen Thema. Kommt und folgt mir nach. Unsere jüngste Tochter, die hat Friseur und dann Maskenbildner gelernt. Die Maskenbildnerin hat sie in Berlin gelernt und dann, nachdem die Ausbildung vorbei war, kam sie zurück. Machen ja Kinder manchmal, gell? Sind sie eigentlich schon erwachsen und setzen sich wieder ins elterliche Nest und ist so schön, gemütlich, mal Freizeit nach dieser Ausbildung. Und wir haben dann schon gesagt, also Julia, gell? Bewerben, das ist nur ein temporärer Zustand, der kann und darf nicht lange dauern. Und eines Tages kommt sie und sagt, Dad, ich habe eine Zusage von der Oberleipzig. Und ich so, ja, so, die sollen mal ihren Arbeitsvertrag herschicken und dann gucken wir mal das durch und so. Ja, nee, die haben gesagt, ich soll kommen. Dann sage ich, du weißt schon, wie weit Leipzig weg ist, gell? Glaubst du ernsthaft, aufgrund eines Telefongesprächs, das du mit irgendjemand geführt hast, fahren wir nach Leipzig und dann vielleicht mit viel Glück bekommst du eine Anstellung in der Oper. Es kam kein Arbeitsvertrag. Die Julia blieb dran, doch, wir müssen da hin, da ist was dran. Und irgendwann haben Renate und ich gesagt, also komm, ins Auto rein, wir fahren nach Leipzig an die Oper, waren wir dann in einem Hotel. Und unserem Schwiegersohn habe ich gesagt, also du hältst schon mal diese Woche frei, LKW auch, es könnte sein, dass sogar ein Umzug noch stattfindet. Aber die hatte ja sowieso keine, also weder eine Anstellung noch eine Wohnung. Gell? Und so waren wir dann an der Oper und man glaubt es nicht. Gell? Ein paar Stunden später hatte die einen Arbeitsvertrag und wurde an der Oper Leipzig angenommen. Dann sind wir am nächsten Tag auf Wohnungssuche gegangen in Leipzig. Ich habe dann angerufen, gesagt, Leo, also könnte sein, dass du jetzt dann doch noch Möbel verladen musst. Und nach 2 Tagen hatten wir tatsächlich eine Wohnung gefunden, also anrufen, LKW starten, fahren nach Leipzig, wir ziehen ein. Und so ging diese Geschichte. Und hier steht Jesus und sagt, keine Garantien, nichts. Glaubt einfach nur an mich, vertraut mir, kommt und folgt mir nach. Jetzt müssen wir natürlich, dass Nachfolge nicht den Beruf aufgeben bedingt. Ja, Gott sei Dank, nicht den Bettel gleich hinwerfen, wenn er jetzt morgen in die Betriebe kommt, gell? Sondern Nachfolge beginnt hier im Herzen, indem ich sage, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Nachfolge heißt Beziehung, indem Jesus meine Lebensräume ausfüllen darf und mich mehr und mehr, ich ihm die Führung meines Lebens geben darf. Mach mal die nächste Folie, Dominik. Ich kann viel über Jesus wissen. Ich kann die ganze Bibel auswendig kennen. Ich kann vor Erkenntnis strotzen. Wenn ich Jesus nicht kenne, dann nützt es mir alles nichts. Und deshalb müssen wir uns heute fragen, weiß ich nur etwas über Jesus oder kenne ich diesen Jesus? Wenn ich jemand kenne, dann öffne ich mein Leben mehr und mehr, weil ich ihm vertraue. Ja? So wie wir Ehepaare, wir kennen uns miteinander, man weiß, wie der andere tickt, was er tut, wie er drauf ist. Wenn ich Jesus kenne, lerne ich ihm mein Leben völlig anzuvertrauen und seine Persönlichkeit strahlt aus mir heraus. Er verwandelt uns mehr und mehr in sein Bild. So Nachfolge Jesu ist in eine Beziehung treten und mein Leben mit ihm zu gehen. Jetzt machen wir einen kleinen Einschub, lass schon mal die Folie drauf. Vers 20 heißt es, und sie ließen ihren Vater Zebedäus zurück. Gell? Jetzt könntest du auch sagen, Mensch, was sind das wir? Wie sind denn die drauf? Gell? Nicht nur der Bettel hinschmeißen, sondern der Vater auch noch zurücklassen mit den Tagelöhnern. Wenn die Geschichte stimmt, die ich vorhin gehört habe und euch erzählt habe, dann war der Vater wahrscheinlich froh. Gott, die waren ja schon erwachsen. Ja, und das kennen wir ja auch. Manchmal muss man das Nest so ein bisschen unbequem machen, dass die dann auch rausgehen. Gell? Und vielleicht hat der Zebedäus gesagt, Gott sei Dank du, es ist noch Hoffnung da. Gell? Das Netz flicken, das kann ich auch mit den Tagelöhnern. Gott sei Dank haben sie es begriffen und machen jetzt einmal was selber. Vers 17, Dominik, bitte. Nicht Fische, sondern Menschen fischen. Und heute könnte man auch sagen, also Theo, folge mir nach, wir konstruieren den neuen Menschen. Oder ein Softwareentwickler, wir machen eine neue Software und die spielen wir den Menschen auf. Aber das waren jetzt halt gerade Fischer und waren Burschen, die hinlangen konnten, die mit beiden Beinen im Leben standen. Als Fischer, denke ich, musst du Geduld mitbringen, weil die Fische, die kommen ja nicht und sagen, hallo, fang mich. Ich denke, Fischer sind mutige Leute. Auf dem See Genezareth waren viele Stürme und die mussten anpacken, mussten gegen die Stürme ankämpfen. Und dann mussten sie noch eins haben, die dürfen nicht so schnell aufgeben. Gell? Geduld, aber vor allem einen Willen, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Und ich glaube, solche Menschen, die gefallen Jesus. Nicht überstudiert, Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die auch schon was erlebt haben, die anpacken können, die Einfühlungsvermögen haben, die geduldig sind und nicht so schnell aufgeben. Wenn du so einer bist, und ich sehe nur solche hier sitzen, jetzt, gell, dann darfst du dich ruhig angesprochen fühlen. Wir gehen Menschen fischen. Jetzt gehen wir ins Jahr 1986. Wer weiß, was da passiert ist? Michi, das war das Gründungsjahr der Ranger. Und wir hatten auch so einen Menschenfischer in unserer Gemeinde, der hieß Manfred Lanz. Der Manfred Lanz, der kam zu mir damals und sagte, du warst doch in so einer Kampftruppe bei der Bundeswehr, kennst dich doch aus mit Klettern, Abseilen, Kanufahren und solche Dinge. Sagte ich, ja klar. Ja, du, wir wollen da sowas Pfadfinder-ähnliches aufmachen, heißt Royal Rangers. Wärst du mit dabei? Und ich sagte, ja klar, du, Klettern bin ich immer dabei. Solche Dinge, die liebe ich. Wenn der gesagt hätte, dass er eine Jugendgruppe aufmachen wollte und es geht junge Menschen zu leiten, ich hätte gesagt, Manfred, kannst du vergessen, gib mir was Praktisches. Aber das ist nichts für mich, das kann ich von vornherein sagen. Eigentlich hat er mich um den Finger gewickelt und mich da abgeholt, wo ich abgeholt werden konnte. Und nächstes Jahr, Michi und Birni, nächstes Jahr feiern die Rangers in Ravensburg 35-jähriges Jubiläum. Also ich bin nicht mehr dabei, keine Sorge. Opa hat seinen Dienst quittiert. Ich bin jetzt nur noch Opa. Ja, Menschen, Jesus holt Menschen da ab, wo sie stehen. Ich habe zwei Fragen an euch. Was du denkst, was du redest, was du tust. Also das ist jetzt auch etwas, was ich in 42 Jahren gelernt habe. Ja. Jetzt wäre der Kaffee nicht schlecht, gell? Ehrt das Gott, was ich denke, was ich rede, was ich tue, ehrt es Gott. Und dann ganz früher hat es doch diese Bändchen gegeben, WWJD, kennt ihr vielleicht noch? Heute gibt es vielleicht eine App, gell? Aber ich habe noch so ein Bändchen im Auto draußen. Kannst du wieder zurückkommen, meine Stimme ist wieder da. Würde Jesus das Gleiche tun wie du gerade? Das sind so Fragen, die haben sich in meinem Leben so manifestiert. Das, was ich denke, rede und tue, siehst du, habe ich gut gemacht. Ohne Probe, du. Und hat gleich funktioniert. Guter Kaffeeersatz. Danke, Theo. Ehrt es Gott und würde Jesus das Gleiche tun. Wir sind hier und können heute eine Entscheidung treffen. Vielleicht zum allerersten Mal. Ich kenne euch nicht alle. Und du kannst sagen, heute ist mein Tag. Ja, ich kehre mich ab von meinem alten Leben, von meinen Sünden, von meinem Versagen und sage ja zu dir, Jesus. Vielleicht so wie ich. Ich probiere es einfach und hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Du wirst nicht enttäuscht, ich verspreche es dir, weil Jesus ganz anders drauf ist. Und du kannst heute sagen, hey, ich folge dir nach. Ich kehre nicht nur um, ich gehe in deine Nachfolge. Ja, auch ich möchte Menschenfischer werden. Und wir schauen uns jetzt die letzte Bibelstelle an. Die kommt aus dem Alten Testament. Die ist 700 Jahre vor Jesus über die Erde ging, über Jesus geschrieben worden. Es gibt über Jesus, den Messias, 48 alttestamentliche Prophezeiungen. Prophetien, nicht Prophezeiungen. Und das ist dann eine davon. Und die zeigt uns so das Wesen Jesus, was er auf sich genommen hat. Wie es Julio auch eingangs erzählt hat, was es für Jesus bedeutet hat, überhaupt diesen Weg mit uns zu gehen. Jesaja 53. Wollen wir aufstehen dazu? Ich fange bei Vers 3 an. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. So ist Jesus, und das hat er für dich und für mich getan. Machst du die letzte nochmal? Nicht nochmal. Und dieser Mann, dieser Jesus, dieser Ritter, dieser Messias, er lädt dich heute ein. Komm, komm und folge mir. Und Julio, ich glaube, wir machen noch ein Lied, gell? Und während dieses Liedes können wir ganz persönlich Jesus eine Antwort geben. Der Herr segne euch. Amen.
hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!